in fast allem, was auf dieser Welt sich abspielt, sind bestimmte Rahmenbedingungen vorgegeben. Man kann die Dinge nur verstehen, wenn man die Rahmenbedingungen versteht. Zum Beispiel, wenn ich ein Meer sehe, dann sieht es für mich auf den ersten Blick nett und schön aus, aber ich muss wissen, wenn jemand in ein Meer hineingeht, der kann nicht schwimmen, dann wird er ertrinken. Das ist einfach Fakt. Schwerkraft. Wenn ich ein Flugzeug sehe, ist das nett, dass ein Flugzeug fliegt. Wenn ich aber eine Tür aufmache, dann wird ein Sog entstehen, ich werde runterfallen und werde tot sein. Das sind einfach Rahmenbedingungen, die sind logisch, die sind klar, die sind eindeutig, da gibt es nichts zu deuteln. Nun ist es aber so, wir leben in einer Welt, und diese Welt hat genauso geistliche Rahmenbedingungen. Wenn ich diese Rahmenbedingungen nicht verstehe, dann werde ich Fehler begehen. Wenn ich diese Rahmenbedingungen nicht verstehe, dann werde ich Fehleinschätzungen vornehmen, die einfach fatale Folgen haben können für mich persönlich. Darum ist es mir heute wichtig, einmal diese Rahmenbedingungen des Menschen, sprich unter Erlösung, anzusehen. Und zwar, das Erste, was wir beachten sollten, wenn wir überhaupt über geistliche Dinge reden oder über irgendetwas, das ist Jesaja 14, Vers 12 und folgende Verse. Es ist hier in diesem Universum etwas geschehen. Und zwar, es heißt hier: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern? Das steht im Lateinischen Luzifer. Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das heißt, wir haben den Sündenfall des Teufels. Wir haben diesen Abfall eines schirmenden Cherubs, der dann zum großen Gegenspieler Gottes wurde, als Tatsache. Das ist einfach Fakt. Und ich kann jetzt nicht so tun in dieser Welt, als wäre dieser Abfall des Teufels nicht geschehen und wäre dieser Gegner nicht da, der die Menschen angeht. Das heißt, ich sage es jetzt einmal ganz vorsichtig vorab, es gibt keine heile Welt, gar keine. Es gibt Heil in Christus, aber heile Welt gibt es nicht, weil diese Welt schon vorm Sündenfall Adams gefallen war. Man kann jetzt natürlich drüber reden, da gibt es auch theologische Konstrukte über den Sündenfall, da gibt es die Gap-Theorie, die sagt, zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2 war dieser Abfall, lassen wir mal weg. Einfach, ich möchte nur etwas betonen, die Bibel sagt, diese Erde ist im Argen, das heißt im Bösen. Diese Erde ist vom Teufel geprägt, dieses ganze Universum. Und die Bibel sagt jetzt was ganz Einfaches in 1. Mose 1, Vers 2. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Das heißt, Finsternis, Teufelei, Teuflisches, ist eine Realität. Es ist ein Fakt, der diese ganze Erde vollständig prägt. Wenn wir dem nachgehen nachher, auch von der Schöpfung her, dann werden wir sehen, wie das uns auf Tritt und Tritt verfolgt, egal wo wir hingehen. Wir kommen von dem im Prinzip nur auf eine Art und Weise los, aber sie stauern da. Und die Bibel sagt dann ganz klar, dann beginnt Gott zu handeln und sagt, es werde Licht. Das heißt, er spricht das Wort Gottes, der Herr Jesus tritt auf den Plan. Und dann kommt eine ganz entscheidende Aussage. Und das ist das, was das gesamte geistliche Umfeld letztlich prägt. Und zwar, er sagt, er trennt Licht von Finsternis. Und es gibt nur Licht oder Finsternis. Das ist schon mal eine der Zentralaussagen der Heiligen Schrift. Und die Bibel sagt, Dämmerung ist vom Übel. Also wir haben ganz klare geistliche Verhältnisse. Wenn man dann die Schrift sich ansieht, was Gott auch den Menschen verheißt, wenn sie sich zum Herr Jesus bekehren, wenn sie gläubig werden, wenn Gott sie rettet, was dann passiert, dann sehen wir in Offenbarung 21, Vers 4, dass Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, wo alles anders ist. Später, wo alles anders ist. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das heißt, zukünftig, sagt der Herr ganz klar, wird es das nicht mehr geben. Aber was ganz klar ist, heute gibt es das. Die Menschheit ist ein Tränental. wenn man mal hinter die Kulisse sieht, wisst ihr, ich habe auf einer Bank gearbeitet und schaffe immer noch, früher war ich stark im Kundenverkehr, da siehst du, was wirklich für Dinge passieren. Da lernst du, dass die Fassade Schall und Rauch ist. Wisst ihr, wenn der angesehene Bürger, der sehr wohlhabend ist, zu dir kommt und mit seiner Frau im Besprechungszimmer sitzt und du musst einen Vertrag unterschreiben und dann kommt's Gestottere und dann sagst du, ja, was ist los? Können Sie jetzt unterschreiben oder nicht? Und plötzlich sagt der Kunde, ich kann nicht, ich bin so stark Alkoholiker, dass ich keine Unterschrift mehr leisten kann. Wisst ihr, dann siehst du, dass das alles Theater ist. Da ist dahinter der Teufel, da ist dahinter Sünde, da ist dahinter Finsternis, da ist eine geballte Macht von Teufelei rundum. Das ist nur ein Beispiel, ich könnte die ganze Kette stundenlang erzählen, was man sieht. Und das Gleiche siehst du in der Gemeinde, wenn du mal kratzt am frommen Lack, ist genau das Gleiche dahinter. Und die Bibel sagt ganz klar, erst später wird es vorbei sein. Das heißt, Tränen ist ein Normalzustand, Traurigkeit, Elend, psychische Zerrüttung, Depression, das gehört zu diesem Leben. Genauso sagt die Bibel, der Tod. Und das ist etwas, wenn du siehst, was der Tod für etwas Brutales ist. Wenn Menschen im hohen Alter sterben, ist der Tod immer noch schlimm, aber es ist katastrophal, wenn Menschen in jungem Alter weggerissen werden. Und der Tod kann oft ins blühende Leben einbrechen. Der Tod ist mit das Brutalste, was es gibt. Aber es ist eine Realität. Wir leben in einer Welt, wo die Leute dauernd sterben. Wisst ihr, wenn wir jetzt hier einen Monitor hätten, wo du dauernd siehst, statistisch, wie die Menschen sterben, zahlenmäßig, dann müsstest du sagen, das am besten bewiesene Ereignis auf dieser Welt ist Tod. Tod. Wir tun immer, als gäbe es keinen Tod, aber der Tod ist eine absolute, bösartige Realität. Und die Bibel sagt, daraus kommt Leid, Geschrei, Schmerz. Wisst ihr, Krankheit ist eine Folge des Sündenfalles. Krankheit ist eine Folge dieses Elends. Wenn du siehst, was Menschen durchmachen müssen, nicht nur wegen Krankheit, sondern es gibt Leid, Schrei und Geschmerz und Schmerz, weil die Menschen bösartig sind. Wenn man zum Beispiel in der Verfolgung sieht, was hier passiert, oder sieht, was Menschen anderen antun können, das ist brutal. Ich möchte es gar nicht beschreiben. Das ist jegliche Vorstellungskraft sprengend, was hier passieren kann. Zu was ein Mensch fähig ist. Der Mensch ist ein Teufel. Der Mensch ist ein Tier. Der Mensch ist etwas Bösartiges durch und durch. Es gibt Folterungen und Dinge, da kommt man nicht drauf, dass ein normales Hirn sich das letztendlich ausdenken kann. Und ich denke immer, die anderen, Vorsicht, der Stoff ist derselbe. Ich möchte mal ganz vorsichtig sein. Und dann natürlich auch die fromme Täuschung. Wir haben Brüder gehabt, namhafte Brüder, von denen wir heute strahlend die Kommentare lesen. Ich habe von denen Dokumente daheim. Da haben dieselben Brüder unterschrieben mit Heil Hitler. Ich muss sagen, Entschuldigung. Ist also nicht bloß Tod, Teufelei, Leid, Elend, Bösartigkeit, sondern auch noch Irrtum, Verwirrung, Verführung. Ist das auch noch drin? Ist das alles drin? Das ist alles ein Riesentopf. Und mittendrin bin ich und du. Mittendrin. Aber die Rahmenbedingungen sind noch viel weitgehender. 1. Mose 1, 26. Die Rahmenbedingungen sind eindeutig. Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau. Wörtlich steht da männlich-weiblich. Das heißt, wir haben hier etwas, das wir einfach nicht missachten dürfen. Mittendrin in diesem gefallenen Universum ist vor Gott die Krone der Schöpfung, der Mensch. Und die Bibel sagt ganz klar, der Wille Gottes war, dass ein Mensch männlich-weiblich ist. Das heißt, dass er aus Mann und Frau besteht. Und bereits dieses Mann-Frau, auch wie Gott den Menschen konstruiert hat, vom Essen her, von den Sinnen her, vor allem dieser Mann und diese Frau, das ist ein Meisterwerk Gottes. Aber jetzt kommt das, was hier für uns zur Bombe wird, und das darf man nicht vergessen. Und zwar, dass der Mensch mittendrin in dieser Teufelei hineingesetzt wurde. Und jetzt werden wir nachher sehen, und das ist ganz wichtig, wenn man die Rahmenbedingungen beachtet, dass Mann und Frau unterschiedliche Ebenen des Kampfes haben, obwohl sie das gleiche Problem haben, die Sündenatur. Aber zu diesen Rahmenbedingungen gehört eben Mann und Frau, und ich muss die beachten, das ist ein Unterschied. 1. Mose 2,7, vielleicht das Gravierendste. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. 1. Thessalonicher 5, 23 sagt, ihr sollt geheiligt werden nach Geist, Seele und Leib. Das heißt, der Mensch ist eine Seele, er hat eine Seele und er hat ein sogenanntes Seelenleben. Man kann im Grundtext, sowohl im Hebräischen dieses Nepesh, als auch im Griechischen dieses Psyche, nur unterscheiden, was gemeint ist, wenn man den Kontext dazu liest. Das ist oft in dem Fall. Ich habe es wieder denkt, im Deutschen ist es auch so. Ich bin gestern hinter meinem Auto reingefahren und da stand drauf Schweißfachmann. Und dann denkt, wenn jetzt ein Fremder, der die deutsche Sprache nicht kennt, liest Schweiß, er hat nur Wörterbücher gelesen, Schweiß, Schweiß, und denkt, jetzt weiß der, dass der schweißt, oder meint er was ganz anderes. Ich habe nur lachen müssen und denkt, eigentlich haben die anderen die gleichen Probleme, die ich mit diesen Altsprachen habe, weil ich dauernd gucken muss, was ist der Zusammenhang. Aber es ist einfach so, die Bibel sagt ganz nüchtern sachlich, wir haben eine Seele und wir sind Seelen, wir sind seelisch durch und durch. Und wenn er in die Krankheitsbilder der Menschen hineinseht und wenn ihr Ärzte habt, die vernünftig sind, die sagen euch oft, Großteil der Krankheit kommt von der Seele. Ich sage ganz klar, fast alles seelisch. Und genau das Gleiche, guck in die Psychiatrie. Die Menschen zerstören sich selber seelisch. Ist brutal. Ich hab Fälle gehabt, die sind so unfassbar, was ein Mensch tun kann, wenn er seelisch zerrüttet wird. Aber das kommt, weil ein Mensch, Mann wie Frau, mitten in diesem Abfallsszenario des Teufels drinsteckt. Und dann ist eben noch das Totaldrama passiert in 1. Mose 2, 17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Und damit sagt die Bibel ganz klar, unzweideutig, hier ist der geistliche Tod gekommen. Wir werden nachher sehen, was das bedeutet. Also ich habe einmal einen Feind, einen Todfeind, der Teufel, der das Universum beherrscht, habe zum Zweiten eine Sündenatur, die durch den geistlichen Tod kaputt ist und habe Rahmenbedingungen, die an und für sich für einen Mensch vom reinen, normalen Empfinden her unzumutbar sind. Schon mal Fakt. Also so kommt hier das Szenario. Geht's mir gut? Bin ich gesund? Habe ich Geld? Habe ich den Partner, den ich will? Dann könnte man ja denken, es ist eine heile Welt. Aber es gibt keine heile Welt. Heil nur in Christus, nicht in dieser Welt. Diese Welt ist ein Elendstal. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Bibel sagt es ganz klar. Bis die Tage kommen werden, von denen du sagen willst oder sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Nur eine Frage der Zeit. Jetzt kommen wir zu dieser Rollenspezifität, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Wisst ihr, wir sitzen hier drin in einem gefallenen Universum, wir sind lauter Menschen mit einem Sündenfall und wir sind Mann und Frau. Und damit habe ich bereits drei absolute Problemfelder, die ich nicht umgehen kann. Und wenn ich die ignoriere und hier eine heile Welt spiele, dann ist niemand geholfen. Mir nicht und den anderen nicht. Sondern ich muss das biblisch angehen. Was meint denn die Schrift? In 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Ich habe das Wort analysiert, weil hier gibt es die wildeste Theorie, was hier mit dem Wort gemeint ist. Sowohl von der Wortwurzel als auch vom Wort her ist einfach, steckt ein Wort überdimensional hier drin, das ist Hilfe. Wisst ihr, was es heißt? Das kann man jetzt von zwei Seiten betrachten. Man kann zur Frau sagen, du bist meine Gehilfin und ich bin der Chef. Das ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch völlig anders die Sache ansehen und sagen, bin ich so schwach, dass ich Hilfe brauche? Brauche ich eine Frau, weil ich so schwach bin? Ist der Mann so schwach, dass Gott ihm Hilfe machen muss? Zwei Aspekte. Ihr versteht? Man darf das nicht missachten. Das alles prägt uns. In 1. Mose 2, 21 sagt dann die Schrift, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen, das heißt im Hebräischen Zela, und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen, das heißt zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist schon mal eine Grundbedingung. Mann und Frau ist die Grundbedingung, auf der diese Erde in der Regel funktioniert. Der normale Weg, obwohl es hier Ausnahmen gibt, die die Bibel ganz genau beschreibt. Der normale Weg ist Ehe. Es gibt aber Ehelosigkeit, die göttlich ist. Es gibt Ehelosigkeit, die in der Person des Menschen letztendlich bedingt ist. Und es gibt Ehelosigkeit, die letztendlich in einer Sache bedingt ist, weil ich mich einer Sache hingebe. Also, dass man uns richtig versteht. Die Ehe ist der Normalzustand, aber es gibt Ausnahmen. Und jetzt sagt er hier ganz klar, der Mensch selber, als Mann und als Frau, für ihn ist es normal, dass er seine Eltern verlässt, dass er Vater und Mutter verlässt. Und hier haben wir schon einen der größten Konflikte, warum Ehen zerbrechen. Wenn man zum Beispiel eine Grundbedingung der Heiligen Schrift schon mal missachtet, Gott will, dass Mann und Frau das Elternhaus verlassen, absolut verlassen. Ich mache was Neues, eine neue Familie, mit neuen Bedingungen. Das Alte ist vorbei, aus, ein für alle Mal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und trotzdem ist es wichtig zu sehr, dass Gott sagt, du sollst die Eltern ehren. Das ist was ganz anderes. Versorgen gehört auch dazu, zum Ehren. Aber rein menschlich, seelisch, ich sage ausdrücklich seelisch, verlässt ein Mensch Vater und Mutter und lebt mit dem anderen zusammen. Jetzt hast du Mann, Frau und damit ist auch die Sexualität vor Bibel her geheiligt. Sie sagt letztendlich, Gott hat Sexualität gewollt, er hat Mann und Frau gewollt. Und sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Das ist der Normalzustand einer Ehe. Jetzt wäre das alles super, alles wunderbar, wenn jetzt nicht 1. Mose 3 käme, der Sündenfall. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen aufgetan werden oder geöffnet werden. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen war und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise machte. Sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Und der Sündenfall ist erst eingetreten bei Vers 7. Das ist auch interessant. Sündenfall tritt nicht ein, als Eva ist. Das ist interessant. Ich habe wieder mit jemandem rumgezerfelt, lehrmäßig, ob Jesus eine Sündenatur hatte. Hat er natürlich nicht, brauchen wir gar nicht reden. Er hat gesagt, kann er gar keine haben. Die Sünde wird über den Mann übertragen, der Erbsünde. Aber bei der Zeugung. Hier hast du ganz einfach, da wurden ihren beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Jetzt hast du hier etwas. Augenlust, Fleischeslust war das Mittel, mit dem der Teufel die Eva kassiert hat. Was war die Sünde Adams? Wisst ihr, was die Sünde Adams war? Kaum zu glauben. Das ist die Sünde der Männer, das ist der Schwachpunkt der Männer. Laschheit. Er hätte Eva wehren können. Hat er nicht gemacht. Das heißt, er war einfach passiv. Und über Passivität läuft der Regel 99% alles Okkultismus. Einbrüche der Finsterniswelt geschieht immer über Passivität. Und hier siehst du, der Teufel geht nämlich jetzt, dieses Pärchen, Mann, Frau, das Gott gewollt war, auch in ihrer Art, geht der Teufel an. Und jetzt kommt das Teuflische, nachdem der Sündenfall eingetreten ist, nachdem in 1. Mose 3, 24 das Paradies verlassen werden musste, nachdem der geistliche Tod eingetreten ist, nachdem laut Epheser 2, 1 bis 3 hier wirklich der Mensch der Finsternismacht ausgesetzt war, beginnt jetzt das Elend. Jetzt beginnt das Elend dieser Welt. Und das Elend dieser Welt hat ganz massiv mit drei Dingen zu tun. Mit Geld, mit Macht oder Ehre und mit Sexualität. Das sind die drei großen Felder, wo die Schlacht läuft. Das sind die drei großen neuralgischen Schlachtfelder, wo der Teufel ergreift. Und das muss uns klar sein. Die alten Brüder haben uns das eingetrichtert. Sie haben uns junge Brüder gesagt, du hast drei Dinge, wo du fallen kannst. Geld, Ehre, Frauen, hüte dich. Ich bin deinen Brüdern heute noch unendlich dankbar, dass sie uns junge Brüder das eingetrichtert haben. Sie haben recht. Ich hoffe, dass die Schwestern das Gleiche auf der anderen Seite gemacht haben. Und auf dieser Ebene läuft jetzt dieser ganze Kampf und dieses ganze Elend. Römer 5, 12 sagt, in Adam sterben alle. Das heißt, jedes Kind, das jetzt geboren wird, hat diesen geistlichen Sündenfall, diesen geistlichen Tod in seinen Genen drin. Das heißt, es ist jetzt Fakt, es ist einfach Realität. Wir haben jetzt den Normalzustand der geistliche Tod. Und jetzt geht der Teufel hin und greift an. Und jetzt kommt natürlich die Anfälligkeit nach Geld, Macht, Ehre oder Sexualität. Die kommt ganz unterschiedlich zum Tragen. Und zwar diese Erbsünde, die hat ein Potenzial. Wenn ihr 1. Mose 4 studiert, dann werdet ihr sehen, dass je nachdem, wo ich herkomme, manche von den drei Feldern stärker oder weniger stark ausgeprägt sind. Das heißt, wenn meine Vorfahren labil waren und dem Alkohol zugeneigt haben, dann muss ich vielleicht aufpassen mit dem Alkohol. Wenn bei meinen Vorfahren starke Schiene war, wo die Sexualitätsproblem war, dann kriege ich da ein Problem, dann muss ich aufpassen. Wenn der Geiz oder die Gier eines der Hauptprobleme war bei meinen Vorfahren, dann kriege ich halt das in den Hals. Ich kann nie sagen, was da ist. Ich bin ein Produkt meiner Vorfahren. Ich bin das Produkt der Erbsünde. Ich bin das Produkt einer Kette von Sündenpaketen, die irgendwann zu meinem geführt hat. Aber ich stecke mittendrin in diesem gefallenen Kosmos. Ich stecke mittendrin, und was übrigens interessant ist, die Bibel sagt wörtlich bei Grundlegung der Welt, kann man übersetzen, Niederwurf des Kosmos, Katabolä heißt eher runterschmeißen als neu machen. Und wenn man das alles sieht, dann meine Sündenatur, die Bibel ja eindeutig beschreibt, dann das Problem, Mann, Frau, dann kann man sagen, alles, was Gott normal und gut geschaffen hat, auch bei der Schöpfung, da gehört die Sexualität dazu. Da gehört auch die Versorgung dazu. Also das, was man unter Wohlstand versteht, dass ein Mensch normal versorgt leben kann auf dieser Welt, ist nicht falsch. Dass es Mann, Frau gibt, dass es Kinder gibt, dass es Sexualität gibt, ist nicht falsch. Dass es bestimmte Hierarchie und Strukturen gibt, ist nicht falsch. Sondern der Teufel geht jetzt genau mit der gleichen Methode, wie er Adam und Eva zu Fall gebracht hat, geht er an die Menschen ran und versucht sie hier vollends in den Dreck zu ziehen. Weil er weiß ganz genau, dass er am Schluss im Feuersee enden wird und da sucht er Leute, die teilnehmen. Das ist das Drama und das ist die Rahmenbedingung, wenn man die nicht versteht. Wisst ihr, und die wird auch nicht besser, ob ich jetzt eine alte, vergammelte Hose, ein zerrisses Hemd anhab oder einen Zweireiher, der 1000 Euro gekostet hat und ein Seidehemd und eine Krawatte. Dahinter steckt der gleiche. Ich habe bislang auch nicht erkannt. Wir hatten mal einen Kassier. Der war selber ein Mann, der sehr extrem war. Er hat die Zigarette durchs Nasenloch geraucht und ähnliches. Es war also ein Mann, so findest du nicht oft ein, aber er hat die Menschen durchschaut. Er hat gesagt, wenn der Herr Direktor sowieso kommt, stelle ich mir den immer in der Unterhose vor. Na, ist nicht mehr so schlimm. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein Beispiel sage. Er hat bloß zeigen wollen, das ist das gleiche Stoff wie ich. Der ist auch nicht anders, wenn du hier die Klamotten wechselst. Kleider machen Leute, da ist was dran. Versteht ihr, man kann die Leute blöffen. Man kann sie täuschen. Man kann sie letztendlich an der Nase rumführen. Jetzt sage ich es mal ganz brutal. Warum soll das ausgerechnet in ihrer Gemeinde aufhören? Das ist genau das Gleiche. Seht ihr, das Kampffeld ist das Gleiche, der Stoff ist das Gleiche, das Elend ist das Gleiche, ist alles das Gleiche. Das ist aber die Erlösung, das ist jetzt der positive Faktor. Aber die Ergriffe kriege ich gleich. Meine Sündenatur ist immer noch die gleiche. Ich habe zwar die Erlösung, aber ich habe immer noch Geist, Fleisch, das wieder einander streitet. Und ich habe immer noch die Ergriffe des Teufels, Epheser 2, die ersten drei Verse. Wisst ihr, und jetzt ist einfach wichtig, dass man diese Dinge versteht. Was ganz tröstlich ist, ist in 1. Mose 3, Vers 15, dass er sofort sagt zu der Frau, und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse streichen. Er sagt nicht, Adam, du kriegst einen Sohn, weil der war vor Sünde total zerstört, sondern sagt, Eva, du kriegst einen Sohn, weil wenn nämlich hier ein Mensch mit einer Frau durch das Wunder der Jungfrauengeburt gezeugt wird, dann hat er keine Erbsünde. Drum gibt er der Eva die Verheißung und nicht dem Adam. Das ist nur die Logik der Bibel, die hier ganz klar die Erlösung vorbereitet. Und Gott sagt ganz klar, dieser Mensch, der Same des Weibes, der geboren wird, unser Herr Jesus Christus wird dem Teufel den Kopf zertreten. Er wird diesen Sündenfall für uns Menschen aufheben. Wenn dann jemand kommt, der letztendlich bereit ist, diesen Weg zu gehen, dann rettet er ihn vollständig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man natürlich dann die Nachkommen Adams sieht, dann 1. Mose 4, du siehst, wie sie immer schlimmer werden. 3 sagt, wenn irgendjemand was Böses tut, dann kannst du es einfach rächen. Ich bin schon so ein Kaliber, mich wirst du siebenfach rächen. Du merkst, das ist wie ein Schneeballsystem. Und die Bibel geht dann nach kurzer Zeit dazu über. Adam ist das Wort für den Mensch. Ich ist der Mann. Isha ist die Frau. Im Hebräischen aber was ganz wichtig ist, die Bibel benutzt plötzlich, aber ganz einfacher Punkt, nicht mehr das Wort Adam. Sondern sie benutzt das Wort Enosh. Und das ist das Wort für böse. Das ist der böse Mensch. Und damit zeigt sie, der neutrale, normale Mensch ist böse. Zum Beispiel, wenn sie vom Menschensohn redet, vom Jesus, dann sagt sie, der Sohn Adams, nicht der Sohn Enos, weil er hatte keine Sündenatur. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, wenn ihr jetzt 1. Mose 5 zum Beispiel lest, ich habe mir das in meiner Bibel ganz dick blau angestrichen und eingekästelt. Mir ist was aufgefallen. Wenn du jetzt das nur liest, dann siehst du in 1. Mose 5, Vers 2, als Gott die Menschen schuf. Er segnete sie, gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er schuf. Adam war 130 Jahre alt und so weiter und so weiter. Vers 5, und er starb. Dann kommt der Sohn, Vers 8, und er starb. Dann kommt der Nächste, Vers 11, und er starb. Dann kommt der Nächste, Vers 14, und er starb. Dann kommt der Nächste, Vers 17, und er starb. Dann kommt der Nächste, Vers 20, und er starb. Und so weiter und so weiter. Vers 27, und er starb, und er starb, und er starb. Und da siehst du einfach, Tod ist das Realistischste, was gibt. Der schönste Mensch, der über die Erde gegangen ist, der so strahlend schön war, Mann oder Frau, dass die Leute stehen bleiben mit offenem Mund, ist irgendwann von Würmern zerfressen in der Erde und es bleibt nur ein Skelett übrig. Ist euch klar? Das heißt, alles, was hier läuft, ist nur Fassade. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht. Man darf nicht in Ehrfurcht erstarren vor bestimmten Erscheinungen auch des Menschen. Der Mensch ist ein elendes Geschöpf. Ich verstehe 100-mal eher, dass der Herr Jesus weint, als er Jerusalem sieht und sagt, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint über euch. Der Mensch ist ein Geschöpf, wo man im Endeffekt weinen muss. Hiob 14. Ich lege äußersten Wert darauf, dass wir die Rahmenbedingungen uns vergegenwärtigen. Wenn man das alles nicht berücksichtigt und so ein bisschen eine fromme, heile Welt spielt, dann kommt man zu den wildesten Entschlüssen und zu den größten, sagen wir mal, Problemen und zum größten Verführungspotenzial, die man ausschalten kann, wenn man einigermaßen realistisch ist. Hiob 14, 1 bis 4. Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einen solchen hast du deine Augen auf, hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein Einziger. Das sagt die Bibel ganz klar. Unser Leben ist wie ein Geschwätz, sagt sie an anderer Stelle. Es geht ruckzuck vorbei und es ist voll Unruhe. Der Mensch hat keine Ruhe von sich aus. Es geht ruckzuck vorbei und plötzlich merkst du, es ist dir alles davongegangen. Und dann stehen die Leute da in völligster Panik. Das ist doch auch der Grund, warum die Männer in der Regel, wenn sie ab 40 plötzlich merken, dass egal was sie erreicht haben, dass noch alles rausgegangen ist, dann geriet sie diese Midlife-Crisis, wo der Teufel sie nochmals versucht zu packen. Genau das gleiche, ähnliche Phase, die auch schlimm ist, ist, wenn die Frau in die Wechseljahre kommt. Das ist ähnlich. Weil da komme ich zum angesehenen Doktor und da sagt er zu mir, wisst ihr, meine Frau ist jetzt nicht mehr da, ich habe jetzt eine andere. Ich sage, ja, warum denn? Sagt er, ja, das ist so. Sie hat einfach gedacht, sie hat was verpasst und jetzt ist sie ab. Sie hat jetzt, glaube ich, mit 50 Studieren noch angefangen und sie geht jetzt los. Gell? Ehe, Kinder, spielt dann keine Rolle mehr. Wisst ihr, das Problem ist bei Mann und Frau das Gleiche, dieser Sündenfall und dieses kurze Leben und diese Unruhe hat Mann und Frau. Sie reagieren nur unterschiedlich drauf. Auf das kommt es mir heute Morgen an. Sie reagieren unterschiedlich drauf. Jetzt muss ich sowohl in der Seelsorge als auch in meinem persönlichen Umfeld, bei meiner Frau, je nachdem, was ich bin, muss ich das berücksichtigen. Hiob 15, 14. Was ist der Sterbliche, dass er rein sein sollte? Wie kann der von einer Frau geborene gerecht sein? Siehe, seinen Heiligen traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche, der Verdorbene, der Mensch, der Unrecht wie Wasser säuft. Das sind keine schönen Worte. Und Epheser 2, Vers 1 beschreibt dann nochmal etwas, wie der Mensch an sich in der Falle steckt. Epheser 2, ab 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedankentaten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns wie die anderen. Können wir ganz einfach sagen, ich bin im gesamten seelischen Bereich den teuflischen Angriff ausgeliefert. Meine Sündernatur ist so, dass sie das begünstigt. Ich bin eigentlich ein schutzloser, elender Wicht, egal wie es geht. Und die Bibel sagt ganz klar, der Lohn, all die Übersetzungen haben, der Sold, der Sünde ist der Tod. Das heißt, dieser Sündefall hat mir den Tod gebracht. Und in Johannes 8, 44 sagt drunter, Herr Jesus, zu den frommen Juden, der Teufel ist euer Vater. Weil der Teufel unser natürlicher Vater ist vom Sündefall her. Drum sagt auch die Bibel, jeder Mensch ist ein Lügner. Wenn man das nicht begreift, jeder Mensch ist ein Lügner. Jeder. Und wenn ein Gläubiger im Fleisch handelt, ist er genauso ein Lügner. Dann kommt der Dreck wieder raus. Das ist einfach ein Gut, das man nicht wegwischen kann. Römer 3, 4 sagt, alle Menschen sind Lügner, nur Gott ist tatsächlich wahrhaftig. Das Ende des Menschen ist seinem Elend in diesem gefallenen Zustand, ist Offenbarung 20, 11 bis 14, wo die Bibel den Feuersee beschreibt, wo sie dann etwas Furchtbares sagt. Das heißt, die Potenz aller dieser Sündepotenziale, die bewirkt etwas. Er sagt hier, in Vers 12, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern stand oder darin geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, der natürliche Mensch, der keine Bekehrung erlebt hat, der Jesus nicht kennt, der nicht im Buch des Lebens ist, der nicht die Erlösung hat, ist im Feuersee am Schluss. Das ist einfach Fakt. Jetzt kann man über den Feuersee spekulieren. Ich möchte über den Feuersee nicht spekulieren, aus einem ganz einfachen Grund. Wisst ihr, wir müssen einfach die Tatsache stehen lassen. Das ist einfach, ist schrecklich, aber ist einfach so. Jetzt kommen wir zu dem Elend. Jetzt kommen wir zur Religion. Der Mensch sucht natürlich jetzt krankhaft, was soll er tun? Wenn der Mensch einigermaßen intelligent ist, oder selbst wenn er nicht einmal unbedingt hochgradig intelligent ist, sondern nur Instinkte hat, merkt er, dass das nichts ist. Dass das böse ist, dass er hier raus will. Psalm 49, 8 bis 15. Vielleicht mit die wichtigste Kapitel des ganzen Alten Testamentes, weil es nämlich einen Hintergrund darlegt, der ganz wichtig ist. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben, zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen, auf ewig. Und dann sagt er, Weise sterbe, Tore sterbe, 13, aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Vers 15, herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab, der Tod weidet sie, können wir sagen, genau so ist es. Das ist das, was hier vor uns steht. Aber jetzt kommt die große Hoffnung wieder. Wie nach dem Sündenfall, wo die Bibel den Sündenfall minutiös beschreibt, gibt es Hoffnung. Wenn ich nur die Botschaft hätte für eine Menschheit, dann müsste ich sagen, dann muss ich Nihilist werden, dann muss ich Satiriker werden, dann muss ich böse werden, dann muss ich letztendlich nur noch in dem Leben entweder kriminell werde oder bin ich vollkommen fatalen Seelenzustände ausgesetzt und spotte und höhne nur noch über die Welt. Das wäre logisch. Aber die Bibel ist völlig anders. Sie sagt, aber es gibt einen Ausweg. Vers 16. Aber Gott wird meine Seele, wisst ihr, was Seele ist? Alles, der Ganze, wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Jetzt kommt diese Erlösung, die Gott geschaffen hat. Wisst ihr, jetzt kommt das Gewaltige. Gott hat nicht nur zugelassen, dass der Sündenfall passiert, es war ja freiwillig, sondern er hat was dagegen getan. Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat die Welt geliebt, versteht ihr? Gott ist kein Monster, darf ich es mal so brutal sagen, wie die Atheisten das darstellen. Ich habe Bücher von Atheisten, die greifen Gott brutal an. Muss ich sagen, nein, sondern Gott ist ein Gott der Liebe, der sich dieses elende, gefallene Geschöpfes namens Mensch, der sich das selber eingebrockt hat, weil er sich nämlich mit dem Teufel verbündet hat, erbarmt. Und das ist der große Unterschied vom Gott der Bibel und den anderen Göttern. Wenn ich das schon höre, ein Gottreligion oder Monotheismus, dann muss ich sagen, es gibt auch monotheistische Gottesbilder, die sind weit von der Bibel entfernt. Der biblische Gott sagt vor sich, gnädig und barmherzig ist der Herr. geduldig und von großer Güte. Und die Bibel sagt ganz klar, er wird nicht immer da hadern, er wird sich des Menschen erbarmen. Und das hat er getan, indem er seinen Sohn sandte. Und das ist der Gott der Bibel. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und wenn das nicht wäre, würde ich verzweifeln. Dann würde ich sagen, die Situation ist ja vollkommen fatal. Was soll ich tun? Also gucken wir, dass ich mein Schäflein ins Trockene bekomme. So würde der Mensch reagieren. Ist aber falsch. In 1. Timotheus 2, 4 heißt es, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Und er erklärt und sagt, nur über den Weg des einzigen Mittlers, Jesus Christus. Darum gibt es auch keinen Weg zu Gott als Jesus allein. Und wir haben nur eine Botschaft, dem gefallenen Menschen, egal wo er ist, anzubieten. Der Herr ist bereit, dich zu retten. Er ist gekommen und sagt hier ganz klar, er will, dass alle gerettet werden. Und wenn du bereit bist, das Wirken des Geistes in deinem Herzen zu akzeptieren, dann wird dich Gott retten. Titus 2,11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Darum steht die Offenbarung 22, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist doch die große frohe Botschaft. Sonst wäre es doch keine frohe Botschaft. Sonst wäre es doch eine Drohbotschaft. Es ist doch die große frohe Botschaft, dass die Bibel sagt, der Herr erbarmt sich dieses elende Geschöpfes namens Mensch. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich bin jetzt 57, ich werde 58. Also, ich habe bei mir leider keinen evolutionären Prozess festgestellt. Ich habe bei mir leider nicht festgestellt, dass ich besser werde. Ich habe bei mir leider festgestellt, dass nicht im Äquivalent, so wie mein Körper abnimmt, meine geistliche Heiligkeit und mein geistliches Niveau zunimmt. Also ich habe festgestellt, ich bin immer der gleiche Mensch, der ich war, als junger Mensch, wo ich zum Bewusstsein kam. Und ich bin immer nur eines, ein begnadeter Sünder. Und ich habe vor Gott nichts zu bringen. Ich habe nur einen Trumpf, diese Erlösung. Aber ich bessere mich nicht. Versteht ihr? Bleibe ich in Christus, zieht die Heiligung voll. Bleibe ich nicht in Christus, zieht sie nicht voll. Also muss man einfach nüchtern sein und ehrlich sein. Aber was jetzt ganz wichtig ist, wenn ihr die Bibel nüchtern sachlich lest, dann seht ihr, dass diese Rahmenbedingungen, Sünderfall des Teufels, Sünderfall des Menschen, Mann, Frau, dass alle diese Dinge mit bestimmten Dingen belegt sind. Zum Beispiel Gott sagt ganz klar der Eva, du wirst mit Schmerzen Kinder gebären. Ihr werdet Schmerzen haben bei der Geburt bis zum Schluss. Und dann kommt das, wo ich schon oft gehadert habe, sage ich ehrlich. Und er sagt, du wirst im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen, lieber Mann. Du wirst schuften müssen bis zum Schluss. Ist unser Los, das Brot zu verdienen. Ich habe wenige gefunden, denen das gefällt. Da gibt es dann wieder die andere Variante, wo der Teufel die Leute in Wahnsinn treibt. Workaholic nennt man das. Die dann in Ekstase geraten, wenn sie schaffen dürfen. Aber die Masse der Menschheit sieht es wohl eher als Notwehr, dass sie arbeiten muss. Ist er? Diese Bedingungen kann ich nicht ändern. Die sind vom Sünderfall vorgegeben. Und jetzt kommt noch was viel Schlimmeres. Wenn ihr jetzt die Bibel minutiös studiert, werdet ihr sehen, dass Gott jetzt nur bestimmte Bereiche mit Fluch belegt hat. Jetzt kommen wir zu einem ganz bösen Kapitel. Fluch. Verflucht ist der Erdboden um des Menschen willen. Also wenn ihr euch wundert, was hier passiert in den Gerichten Gottes, dass Naturkatastrophen passieren, du hast hier eine verfluchte Erde. Schon mal Fakt. Und dieser Fluch geht nicht weg. Und die Bibel sagt, du wirst Donner und Disteln hervorbringen. Darum musste ja der Jesus die Donnerkrone tragen, weil er diesen Fluch getragen hat. Sonst könnte man das überhaupt nicht erklären. Und jetzt hast du einfach den Fluch über die Sünde. Das heißt, Sünde hat immer in sich einen Fluch. Und wenn auch ein Gläubiger der Sünde nachgibt, dann kommt dieser Fluch zum Tragen. Dann wird er automatisch unangenehm. Wisst ihr, man kann das alles mit frommem Fleisch kaschieren. Aber schau nichts anderes wie das, was ein Ungläubiger tut. Das Nächste, was ist? Es ist nicht nur ein Fluch über Sünde, es ist ein Fluch über das mosaische Gesetz. Das mosaische Gesetz ist letztendlich das Gerichtsbuch Gottes. Und das hat er mit Flüchen belegt. Und die Bibel sagt, nur wenn jemand gläubig wird, gilt dieser Fluch des mosaischen Gesetzes nicht mehr für ihn. Das heißt, das mosaische Gesetz gilt laut Römer 10,4, 1. Timotheus 1,8, Römer 7,4 nicht für Gläubige, aber es gilt in seiner Fluchwirkung für Ungläubige. Und jetzt müsst ihr mal gucken. Ich habe selber erlebt in der Familie. Weitläufige Familie, aber immerhin Familie. Gott sagt, wenn ein Kind die Eltern schlägt, tötet es der Herr. Habe ich erlebt. Wisst ihr, sobald jemand die Eltern anlangt, kommt Gott und holt vom mosaischen Gesetz her und richtet. Das ist einfach Tatsache. Manchmal ist er unendlich langmütig und wartet, aber er handelt genauso. Wir haben hier einen Fluch. Wir haben auch einen Fluch über Völker. Ihr müsst den Fluch über Kanaan lesen. Und wenn er den Fluch über Kanaan lässt, über Ham, Dann müsst ihr mal gucken, was passiert ist. Welche Völker wie im Lauf der Geschichte unterschiedlich heimgesucht wurden. Ob das jetzt die Sklaverei betrifft, ob das AIDS betrifft, ob es andere Dinge betrifft. Warum zum Beispiel die Weiße nicht? Das hat ja Hitler und diese Okkultisten zum Fehlschluss verleitet, dass der Arier die bessere Rasse wäre. Das ist falsch, sondern das hat mit den Flüchen Gottes zu tun. Das hat letztendlich mit dem zu tun, was die Bibel sagt. Das darfst du ja heute nicht mal laut sagen, so scheiße, du bist ein Rassist. Aber es hat mit Rassismus gar nichts zu tun, das sind bloß biblische Linien. Genauso ist ein Fluch auch bei uns edler Weiße. Wir sind damit die Schlimmste, wo man gar nicht überlegen. Wisst ihr, wir haben die Medien gebracht, wir haben die moderne Theologie gebracht, wir haben die Unmoral institutionalisiert, indem wir sie über die Medien gebracht haben. Die Weiße sind 100-mal schlimmer wie die anderen. Und jetzt muss man hier einfach einmal etwas ganz nüchtern sachlich sagen. Dieser Fluch hat durchgeschlagen bis auf die Wurzel. Und auch in der westlichen Welt, wo alles so edel und so schön ist, ist dieser Fluch da. Nur ist er verdeckt da. Das ist der einzige Unterschied. Der ist hinter der Kulisse da. Du siehst ihn nicht. Du siehst diesen Fluch nicht mehr. Und dann kommt halt der Fluch, der auch zum Beispiel über Okkultismus lebt. Wisst ihr, ich habe einen Mann kennengelernt, der ist ausgeritten. Der ist nicht ausgefahren. Ich fahre mit dem Fahrrad. Der ist mit dem Ross ausgeritten. Versteht ihr? Aber nicht ein bisschen geritten, sondern der ist edel ausgeritten mit dem entsprechender Outfit, der hat mit dem Minister gespeist. Und dieser Mann habe ich gesehen, wie der sozial von seiner höchsten Stellung runterging bis in die Gosse, habe ich gesehen. War ich dabei, live, bis zur untersten Gosse. Und da ist mir es klar geworden. Er hat Okkultismus getrieben. Die Bibel sagt, wenn jemand Gott hasst oder sich im Teufel verschreibt, dann kommt ein Fluch bis ins dritte und vierte Glied. Das kann bis ins vierte Glied bei unseren Kindern kann das durchschlagen. Und manchmal wunderst du dich, warum ihre Familie so viel Elend ist. Du musst nur gucken, was da passiert ist vorher. Kannst du in der Regel alles erklären. Wisst ihr, wenn man das wieder sieht, dann sagt man, jetzt habe ich im Teufel seinen Sündenfall, jetzt habe ich meinen Sündenfall, jetzt habe ich die Problematik, dass der Mensch seinen Lebensunterhalt bringen muss. Das bringt schau. Letztendlich Elend, ich habe Mann, Frau, das bringt Konflikte. Ich habe letztendlich diese verderbte Seele, die dauernd ehrsüchtig ist, das bringt Probleme. Und jetzt noch ein Fluch obendrauf. Was soll ich denn noch machen? Da könntest du ja wieder verzweifeln. Aber wiederum hat Gott den Ausweg. Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden ist. Jetzt haben wir plötzlich die Herrlichkeit. Gott nimmt den Fluch und richtet ihn auf seinen Sohn am Kreuz. Das heißt, der Jesus trägt am Kreuz von Golgatha den Fluch des Gesetzes, den Fluch der Sünde, jeden Fluch. Er trägt am Kreuz vor Golgatha die ganze Strafe, die Gott vorgesehen hat für die Sünde. Er trägt absolut alles, perfekt. Er trägt die ganze Sünde, absolut, und bezahlt sie und löscht sie aus. Und jetzt sagt die Bibel, auf dass dann der Säger Abrahams komme. Was ist der Säger Abrahams? Die Bibel sagt, Abraham ist der Vater des Glaubens. Das heißt, er schafft durch den Jesus ein vollkommenes Opfer, wo diesen Sündenfall vollständig auslöscht, wo letztendlich diese Flüche vollständig auslöscht und eine völlige Erlösung schafft für die Menschen mit einer Bedingung. Du musst es empfangen über den Segen Abrahams. Das heißt, du musst glauben. Du musst zum Glauben kommen. Sobald du zum Glauben kommst, dich bekehrst, der Jesus aufnimmst, dann passiert es, dann fängt der Anfänger und Vollender des Glaubens an, diesen Glauben in dir zu wirken. Wenn du Buße tust, die Bedingung ist Buße. Habe ich es lange auch nicht erkannt. Studier die ganze Bibel. Immer die einzige Bedingung auch für die Erwählung, für die Heraussuchung, dass Gott dich raussucht, dass Gott dich rauspuckt, ist immer Buße. Er kennt das Herz, er ist der Einzige, der das Herz kennt, sonst niemand. Das ist die Bedingung. Und da siehst du einfach diese Gewalt, wie Gott hier am Teufel die Stirn bietet und diesen Sündenfall zerstört, aber wiederum freiwillig lässt. So wie der Mensch freiwillig in die Sünde gehen kann, so kann er freiwillig die Erlösung annehmen oder nicht. Aber diese ganzen Rahmenbedingungen sind von Gott so gemacht, dass der Herr Jesus im Endeffekt für uns alles tut. Und jetzt sagt er in Vers 28, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Die Erlösung ist geschlechterneutral, ihr versteht. Die Erlösung ist für jeden gleich, er rettet mich. Ob ich eine Frau bin oder ein Mann, er rettet mich. Ich werde vollständig gerettet. Bekomme laut Römer 8, 15 der Geist der Sohnschaft, der Heilige Geist. Und jetzt ist dieses Paket in mir. Das heißt, ich habe eine perfekte Erlösung. Mit dem immer Umfeld, das noch vom Sündenfall geprägt ist, Fleisch. Und da geht jetzt der Kampf, wer setzt sich durch. Das ist der Kampf, den dann der Römerbrief in den Kapitel vor allem 6, 7 und 8 minutiös beschreibt. Und Paulus sagt dann in 2. Korinther 11, Abvers 2, ich will, obwohl auch die Schwestern, die Frauen, die sich bekehren, haben der Geist der Sohnschaft. Sie sind von Gott her gesehen, Söhne. Merkt ihr was? Da wird dieses Geschlechterspezifische, was beim Sündenfall dann hinterher eine riesige Rolle gespielt hat, was auch eine Rolle gespielt hat bei der Schöpfung, wird teilweise aufgehoben. Und dann sagt die Bibel, er will die Gemeinde als Jungfrau, will sie jungfräulich darstellen. Auch die Männer sollen jungfräulich sein, keusch, unberührt, geistlich, dass sich so die Gemeinde bildet. Jetzt kommt halt das Drama, jetzt könnte man sagen, wunderbar, ich habe die Erlösung. Ja, sobald sich ein Mensch bekehrt, ist aus diesem Fluch herausgenommen, steht vor Gott und hat diese gewaltige Erlösung, aber da ist immer noch das Alte. Jetzt kommt es immer darauf an, wo beginnt in meiner Seele, wo wird meine Seele beeinflusst, vom Neuen oder vom Alten? Wandelt im Geist, sagt der Paulus, dann werdet ihr die ganze Reaktion des Fleisches nicht haben. Er sagt, wenn ihr aber im Fleisch wandelt, habt ihr sie alle. Wenn ihr im Geist wandelt, habt ihr die Früchte. Dann kommt alles. Wisst ihr, das ist herrlich, wenn man das versteht, was Gott hier tut. Er hat uns alles gegeben, aber es liegt jetzt zu uns. Und jetzt kommt der Kampf des Gläubigen. Und der Kampf des Gläubigen ist ganz genau gleich. Der Kampf des Gläubigen ist gleich wie der Kampf, der am Anfang begonnen hat. Der Kampf des Gläubigen wird geprägt von der gefallenen Schöpfung, vom Teufel seinem Abfall. Der Kampf des Gläubigen wird geprägt von der Sündernatur der Einzelnen, auch von der Erbsünde, je nachdem, was jeder für ein Paket hat. Und der Kampf des Glaubens wird geprägt von Mann und Frau, von unterschiedlichen Angriffsflächen. Und wenn ich jetzt sage, jetzt, ich denke, jetzt sei ja Ruhe nach der Erlösung. Es ist aber keine Ruhe, sondern es geht, bis wir auferstehen. Und jetzt kommt halt das Störfeuer des Teufels. So wie der Teufel das Störfeuer bei Adam und Eva geschossen hat, so schießt er jetzt das Störfeuer, und das steht im 2. Thessalonicher 2, 9, schießt er das Störfeuer bei den Gläubigen, beziehungsweise bei den Erweckten, bei denen, die gläubig werden sollten, schießt dann auf alle Ebenen Sperrfeuer. Dort heißt es, vom Teufel, ihm dessen Kommen, oder des Antichristen, ihm dessen Kommen, aufgrund der Wirkung des Satans erfolgte unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, oder des Irrwahnes, kann man auch so übersetzen, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das heißt, der Teufel geht jetzt die erweckten Leute an und will sie abhalten, dass sie sich bekehren. Der Teufel geht jetzt hin und nimmt die klar bekehrten Leute und verwirrt sie und schießt sie an, um wieder zum Ziele zu kommen. Und jetzt haben wir plötzlich ein Problem. Jetzt haben wir unterschiedliche Kämpfe. Und jetzt müssen wir sehen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt immer, hat immer zwei Ebenen. Sie sagt, du hast das vollkommene Opfer, du hast die vollkommene Lösung. Das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Das Kreuz, wo der Herr Jesus gekreuzigt wurde, bricht deine Sündenatur. Er, der große hohe Priester, ist auferstanden, sitzt zur Rechte Gottes, hat sich niedergesetzt, zeigt mir und dir damit, es ist alles vollbracht, man braucht nichts mehr zu tun. Und jetzt hat die Bibel nur noch eine Palette. Ich habe es in der Bibelstunde erklärt. Und zwar, diese Palette ist ganz einfach. Jetzt muss ich lernen zu reagieren. Zum Beispiel, ich möchte es auch hier mal in dem Umfeld sagen. Es rentiert sich, wenn man zum Beispiel ein neues Testament nimmt, ein leeres, ohne alles. Und dann einfach einmal anstreicht vom Matthäus bis zur Offenbarung, zum Beispiel rot, was tut Gott oder was hat Gott getan? Und blau, was muss ich jetzt als Reaktion drauf tun? Wenn man das sich einmal anguckt, dann haben wir beim ersten Durchgang haben wir plötzlich einmal zwei ganz klar umrissene Felder, wo ganz klar definiert ist, wer muss jetzt eigentlich was tun. Dann kann man das zweite Mal nur die roten Felder lesen, um zu verstehen, aha, Gott hilft mir hier, dass ich verstehe, was er getan hat. Das dritte Mal liest man dann nur die blauen Felder, um zu verstehen. Ja, was will Gott, dass ich tun soll? Und dann kann man es nochmals ein oder zweimal in Ruhe lesen, um einfach zu verstehen, entweder rot, blau, dann bin ich bei 5-mal oder 50-mal, indem ich das dann dauernd immer wieder von Zeit zu Zeit einmal durchlese, dass ich ja verstehe, was will Gott, dass ich tun soll und was hat er getan. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich möchte jetzt nur punktuell anreißen. Männer, Frauen, ihr habt unterschiedliche Probleme von der Erlösung her. Und trotzdem ist der Wille Gottes, dass Mann, Frau gibt. Zum Beispiel der Mann ist visuell. Drum sagt der Herr Jesus, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat die Ehe gebrochen. Wisst ihr, und wenn jetzt ein Mann das versteht, dann weiß er, was er zu tun hat. Aber jetzt muss man das auch die Frau erklären, dass sie sich entsprechend ihrer Gemeinde kleiden, dass sie hier keinen Anstoß geben. Wisst ihr, und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ihr lieben Schwestern, dann fragt eure Väter, die hat nämlich einen entscheidenden Vorteil. Sie sind Männer. Versteht? Die wissen, wovon ich rede. Eine Frau versteht es nicht. Genauso ist die Frau zum Beispiel nicht visuell so anfällig wie ein Mann, aber eine Frau ist anfällig gegen seelische, soll ich mal ehrlich sagen, Schmeicheleien. Ich habe eine unserer größten Managerinnen Trainer umflossen aus der Sitzung rausgehen sehr, und meine anderen Männer, die leider hier keine Ahnung hat vom Leben, die nur auf ihrer Bankwelt leben, die waren völlig entsetzt. Was haben wir getan? Ich sage, gar nichts, sie ist eine Frau. Versteht, das war so logisch. Die hat ein paar dumme Sachen gesagt, wo man ihrer Frau einfach nicht sagt, ohne es böse zu meinen. Es hat getroffen wie eine Granate. Wisst ihr, und ihr Schwestern, sagt das den jüngeren Schwestern. Es steht nicht umsonst, dass die älteren Schwestern lehren sollen. Nicht Bibellehre, sondern lehren sollen, dass die jüngeren Schwestern ihre Männer lieben, wie das alles geht. Da haben wir ein bisschen Defizit. Da sind die älteren Schwestern gefordert, aber vielleicht auch manchmal die älteren Männer. In 2. Timotheus 2, 22 sagt er, fliehe die jugendlichen Lüste. Das heißt, junge Männer sind eher hier anfällig. Drum sagt die Bibel, ja, jetzt versteht ihr die ganze Bibelstelle. Wenn du mit einer Schwester redest, geh auf Distanz, keusch. Wenn du mit einem alten Vater redest, bring ihm Ehrfurcht. Merkt ihr was? Es kommt die Ehre, die Gott will. Ehrfurcht. Wenn du eine ältere Schwester hast, denke, sie sei deine Mutter. So rede mit ihr. Versteht ihr? Jetzt geht die Bibel ganz genau hin und macht es geschlechtsspezifisch, sodass alles sauber bleibt. Und da haben wir jetzt die ganze Erwendungen, die Gott will, dass wir sie entwickeln von unserem Herz her. Von der Erlösung, es geht. 1. Timotheus 2, 9 bis 15 haben wir einen riesen Pack. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung. Entschuldigung, darf ich mal was sagen? Ich bin Mann. Eine Frau wird 100-mal eher mit dem, was sie ihrem Gesicht ausdrückt, wie mit dem, was sie anzieht. Ist euch das klar? Ihr könnt viel Geld sparen, ihr Schwester. Viel Geld. Viel Geld. Die Ausstrahlung einer Frau, was sie im Gesicht ausdrückt, ist so brutal, dass alles andere zweitrangig ist. Möchte ich mal ganz klar sagen. Eine Frau, die der Erlösung ausstrahlt. Ich sitze schon manchmal im Zug, da kommt jemand hübsch, jung und so. Und das Gesicht, das mir fast Mittagessen hochkommt. Ihr versteht, ich sage es bewusst so brutal, weil es ist brutal. Vom Äußeren her, da denke ich oft und denke, Mädchen, wenn du noch erlöst wärst, dann würde alles passen. Dir fällt die Erlösung. Du strahlst das nicht aus, was überhaupt ein Mensch erst zu einem schönen Menschen macht. Du hast es nicht. Du bist ein armes Kind. Und in ein paar Jahren bist du von der Sünde zerstört und dann wagst du nicht einmal mehr in den Spiegel zu gucken. Aber ihr begreift es. Die Erlösung hat immer die Wirkung, dass dieser innere Mensch letztendlich sauber läuft. Jetzt muss ich als Mann anders aufpassen wie eine Frau. Der alte Bruder Weber hat ja nicht einmal so gesagt, die Frau ist ein Schrank, sie reagiert ganzheitlich, wenn du sie aufmachst, ist alles offen und der Mann ist eine Schublade. Jetzt, wenn man das versteht, du kannst eine Kommode, kannst fünf Schubladen rausziehen. Wenn ich das größte Problem habe, wenn ich die Schublade rausziehe, kann ich alles andere machen, wie wenn nichts wäre. Das kann eine Frau nicht. Wisst ihr, da zerbrechen Ehe, wenn man einfach nicht die Unterschiede der Schöpfung, die Gott gegeben hat, beachtet, wenn man nicht beachtet, dass Gott unterschiedlich auch in dem Kampf der Erlösung Mann und Frau unterschiedliche Dinge sagt. Darum sagt die Bibel, du Mann, du musst mit Vernunft bei der Frau wohnen. Das heißt, du musst vernünftiger sein. Sie ist oft von der emotionalen Schiene her stärker angeschossen wie du. Also du hast das ja nicht, also kannst du steuern. Und dann kommt die ganze Rollenverteilung. Er sagt hier, die Frau soll sich unterordnen, die Frau soll nicht lehren. Und dann erklärt er das nicht wegen dem, dass die Frau schlechter ist, sondern er sagt, das kommt daher, weil Eva verführt wurde. Sie ist einfach anfälliger gegen bestimmte Dinge. Nur ein Beispiel, wir hatten da mal einen Fall, wo es darum ging, ob eine Schwester, die aus katholischem Elternhaus kam, ob sie ihr Kind schandehalber taufen lassen sollte, obwohl sie in die Gemeinde ging. Nur, dass die Verwandte Ruhe geben. Und die Brüder haben ganz klar gesagt, da gibt es bloß ein Wort, nein. Und dann haben wir die Schwester erwischt hinterher, dass sie schon Komplott angezettelt hatten. Ihr Mutterinstinkt war so enorm, dass sie gesagt haben, ach, die arme Schwester, um sie zu schützen, na mach's halt. Versteht ihr, das tut man nie. Darum sollen die Männer bestimmte geistliche Dinge steuern, weil die emotional nicht beeinflussbar sind. Aber der Mann braucht wieder die Frau. Ich brauche manchmal meine Frau dringend, weil ich dann in dieser sterile Kälte, die ein Mann dann entwickelt, würde ich dann wieder was kaputt machen. Wisst ihr, und von daher hat Gott ganz klar, und jetzt möchte ich einfach werben für die Heilige Schrift. Wenn Gott, wisst ihr, ich sage es auch ganz klar, wenn manche Brüder hier vorne stehen und sagen, ach, da steht ihr Brüder, da sind auch die Schwestern gemeint, denke ich immer, denkst du. Wenn Gott Bruder sagt, dann meint er Bruder, Entschuldigung. Wenn Gott Schwester sagt, dann meint er Schwester. Wenn Gott Mann sagt, dann meint er Mann. Wenn Gott Frau sagt, dann meint er die Frau. Das heißt, er meint, was er sagt und sagt, was er meint. Und jetzt, dann lese ich plötzlich, die Frau soll nicht Bibel lehren, aber im Titus 2, 3 bis 6, mit eines der wichtigsten Kapitel über diese Rollenspezifität, auch im Sündenfall und in der Erlösung, heißt es, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache ich dich selbst zu einem Vorbild guter Werke und so weiter. Und dann geht es durch, quer. Und da steht zum Beispiel auch drin, die Männer sollen heilige Hände erheben. Es ist bei einem Mann nicht falsch, es ist zwar von den Pfingstlern missbraucht, aber stattdessen sollen heilige Hände erheben beim Gebet, aber nicht die Frauen, weil es schon von der Anatomie unmoralisch ist. Und wer streckt die Hände dauernd drauf in die Versammlung? Die Frauen. Versteht ihr? Gott hat doch das nicht umsonst gesagt. Wenn da steht, die Männer sollen heilige Hände erheben, dann heißt das automatisch, die Frauen sollen heilige Hände nicht erheben. Wisst ihr, man muss genau lesen. Dieser Sündenfall hat eine ganz genaue, spezifische Ausrichtung. Und Gott hat ganz genau beschrieben, wie man diesen Sündenfall kaschieren kann. Wie man hier dagegen gehen kann. Wisst ihr, ich kann das jetzt nicht alles sagen, sonst wären wir nur 5 Stunden hier. Es gibt hier ganze Pakete, aber Titusbrief. Timotheusbrief, der macht es wunderbar. Und dann sagt er halt zu den Männern, die neigen dazu, dass sie unbesonnen sind. Die neigen dazu, dass sie zu radikal sind. Und alte Männer, ich zähle mich auch schon langsam zu denen, alte Männer haben ein Problem. Und das kann ich nachweisen kirchengeschichtlich. Sie neigen zur Schwärmerei. Du hast oft alte Männer, die nüchtern dem Herrn gefolgt sind, wenn sie ein bestimmtes Alter kommen, fangen sie spekulieren an. Und da muss man einfach sagen, du Mann, sei nüchtern. Und dann sagt er natürlich, brüderliche Liebe, ordnet euch gegenseitig unter. Die Jungen sollen sich den Alten unterordnen. Ist auch klare Erweisung. Die Gemeinde soll sich den Ältesten unterordnen. Klare Erweisung. Das sind lauter Dinge. In der Ehe soll, und jetzt kommen wir wieder zu einem wichtigen Punkt, der Mann die Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Da kann sich eine Frau problemlos an die Ordnung erhalten, wenn der Mann funktioniert. Ich habe festgestellt, bei 90% aller Eheprobleme funktioniert der Mann nicht. Das hat mich tief erschüttert. Meistens funktioniert der Mann nicht. Die Frauen werden bereit, den biblischen Weg zu gehen, wenn die Männer funktionieren würden. Aber es gibt auch 10%, wo es anders ist. Möchte ich auch nicht verhehlen, gell? Dass wir uns hier jetzt nicht auf ein falsches Gleis begeben. Die Bibel sagt ganz klar, die Ehe sei in Ehren zu halten. Da steht Hochzeit, Gamus. Das heißt nichts zusammenleben vor der Ehe, ist Hurerei. Da ist die Bibel auch wieder ganz klar. Und da sagt sie, euer Wandel sei ohne Geldliebe. Das nächste Problem ist Geld. Die Bibel sagt, sei zufrieden mit dem, was vorhanden ist. Das nächste Problem ist bei Mann und bei Frau, die Schwachen. Wenn du jetzt jemand hast, du siehst, der reagiert weiblicher als weiblich, dann ist ein Schwacher. Dann musst du barmherzig sein, wenn du es verstehst. Dann hast du einen Mann, der reagiert männlicher als ein Mann. Der stammt wie ein Pfau und zeigt die Väter, um zu zeigen, dass er größte ist, dass er ein Held ist. Verzählt dir dauernd sein Ding. Du musst sagen, Entschuldigung. Erbsünde potenziert ohne Erlösung im Fleisch. Das ist jetzt gerade vor mir. Es kann sich sogar auf ganz enorme Ebene im Reich Gottes äußern. Ich bin schon im Reich Gottes drin gehockt, habe vor mich hingesagt, ich hoffe, dass keiner gesagt hat, bla bla. Blusterung. Sich einer aufblustert wie ein Pfau. Das sind die Männer. Männer sind stolz, darfst du nie vergessen. Man sagt immer, Frau sei stolz, weil eben auch im Jesaja steht mit ihren trippelnden Schritten und so, das ist eine andere Form von Stolz. Der Stolz der Männer ist böser. Frauen sind eitel, aber die Männer sind stolz. Es ist viel, viel brutaler. Ich möchte nicht gucken, was Morde geschieht und was wirklich Furchtbares geschieht aufgrund von Stolz. Möchte ich nicht gucken. Ich bin überzeugt, viel mehr wie wegen Geld oder wegen der Sexualität. Bin ich tief überzeugt. Und wenn man das weiß, dann muss man einfach sehen, was sagt jetzt der Herr? Der Herr sagt, nimm nicht der Schwache an. Zuerst mal muss ich das alles begreifen. Ich muss die Erlösung begreifen, wie das wirkt, dass das Blut Jesu Christi mich reinmacht von der Sünde. Dann kann ich jemand, der gefallen ist, auf diesen Bereichen, wo ich jetzt erklärt habe, oder ob das Mann oder Frau ist, kann ich demjenigen erklären und sagen, guck her, das Blut macht dich rein von aller Sünde. Gott ist gekommen, um dich zu retten. Er holt dich aus diesem Dreck raus. Du musst nur kommen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Missetat. Das ist doch herrlich. Ich kann jedem sagen, der kommt, kann ich sagen, es gibt Hoffnung für mich und dich. Ich kann sagen, du bist mit Christus gekreuzigt. Das Kreuz bricht deine Sündenatur. Ist doch herrlich, wenn ich das jemand sagen kann, dass ein Mensch hier wirklich zur Ruhe kommt. Dass ich einem Schwachen helfen kann. Und die Bibel sagt, nimm dich der Schwachen an. Nicht um zu streiten über bestimmte Lehrfragen oder Ähnliches. Und wenn man dann sieht, wenn die Gemeinde ihre Aufgabe tut, Evangelisation, Taufe, Brotbrecher, Apostellehre, Gemeinschaft und Gebete, und in diesem Ebene geht, ein Herz und eine Seele ist, merkt ihr was? Ein Herz und eine Seele, da wird es wieder kaschiert. Wenn die alle das versteht, alle vor Gott in Christus wandelt, alle im Geiste wandelt, alle sich in den Tod geben, alle das versteht, ja, wo ist noch ein Problem? Ihr versteht. Aber dazwischen steht der Teufel und macht mich verrückt. Was macht dich verrückt? Der Teufel kommt zu mir und sagt, hast du gesehen, wie die Schwester oder der Bruder komisch guckt hat, wo du das verkündigt hast? Der hat doch was. Wenn ich den Blödsinn hören würde, würde ich keine ruhige Minute mehr haben, weil er kriegt immer einen, der dumm guckt. Aber meistens guckt er gar nicht dumm wegen mir, sondern wegen was anderem. Wenn er wegen mir dumm guckt, dann soll er halt. Versteht ihr? Das ist doch egal. Ihr begreift, der Teufel wird immer dir sagen, was die anderen bei dir negativ sehen. Und er wird dir immer sagen, wie du bei den anderen unangesehen bist. Statt dass man einfach offen geht und sagt, das Blut macht uns rein von aller Sünde. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn ich im Lichte wandle, wenn du im Lichte wandelst, wenn wir vor Gott in Christus stehen, dann geschieht Gemeinschaft. Die kann man gar nicht verhindern. Ich sage immer, wenn keine Gemeinschaft geschieht, passiert immer das Gleiche. Entweder bin ich nicht im Licht oder der andere ist nicht im Licht. Oder beide sind nicht im Licht. Aber sobald wir im Lichte sind, unsere Sünde bekennen, uns reinigen lassen durch das Blut Jesu, haben wir eine gewaltige Gemeinschaft. Und jetzt versteht ihr, dann werden auch diese Dinge ausgeglichen. Meine Frau und mich haben ja schon den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir sind schon kurz davor gewesen, aneinander zu geraten. Und ich habe schon angefangen, als Mann im Stolz empört zu reagieren. Bin schon lauter geworden. Der Hund merkt das immer noch. Gott, mein Hund ist Haustier, ist lustig. Wenn ich wissen will, ob wir Grenze überschritten haben, muss ich nur fragen, wo ist der Hund? Das Einfachste von Welt. Und wenn es dann ganz auf dem Höhepunkt ist, nicht holen rein, sperrei, dass er nicht runter kann, liegt er in der Wäschkorb. Na ist Höhepunkt. Aber ihr versteht, wenn ich immer, dann merke ich, wo ich empört. Da kommt mein Stolz als Mann. Ich bin doch der Mann. Und meine Frau guckt mich an und dann hat sie mich überwunden. Sie hat mich besiegt. Ohne einen Schuss. Wisst ihr, wie sie mich besiegt hat? Sie haben mir die Augen geguckt, hat nur einen Satz gesagt. Ich bin ein Weib. Es war, wie wenn du mir einen Kübel Wasser in den Kopf gegossen hast. Mit einem Schlag kam eine Welle der Erkenntnis über mich. Die hat gesagt, ist okay. Mein Stolz war weg, meine Empörung war weg, meine Wut war weg, es war Friede. Ich habe plötzlich begriffen, Entschuldigung, Mann, Frau. Und das kann der Erlöste. Der Unerlöste kann es nicht. Der Erlöste kann es, weil er vor Gott in Christus steht, weil er für jeden Fehler, den er begangen hat, das Blut in Anspruch nehmen kann, weil er die innere Kraft hat, der andere um Vergebung zu bitten, weil er die Kraft hat, hier einen klaren geistlichen Weg zu gehen. Und von daher muss letztendlich das Leben der Gläubigen ein Stück dieses Paradieses sein, das zerstört wurde, wenn sie geistlich laufen. Und jetzt kommt eigentlich das, und das möchte ich zum Schluss einfach in den Raum stellen, dass man nicht hier im Neutralen bleibt. Die Bibel sagt ganz klar, wir haben einen hohen Priester, der Herr Jesus, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Das heißt, der Jesus hat Mitleid mit meinen menschlichen Schwachheiten. Er ist der Schöpfer. Er hat auch menschlich Mitleid mit den weiblichen Schwachheiten. Die Bibel sagt, er, der von keiner Sünde wusste, hat es alles durchlebt. Und er kennt jede Anfechtung außer der Sünde. als Tat, weil er sie nie gesündigt hat. Aber er kennt ja auch die Erfechtung der Sünde. Er kennt das alles. Er versteht mich und er versteht dich. Er versteht die Frau, er versteht den Mann, er versteht den Gläubiger. Aber er versteht, wenn einer in unserer Mitte ist, auch den Ungläubigen, der in unserer Mitte ist. Er weiß, was uns umtreibt. Er kennt den Hintergrund vom Sündenfall des Teufels. Er kennt den Hintergrund von deiner Vergangenheit. Er weiß, wie der Erbsünde zusammengesetzt ist. Er weiß, wo du deine Schwachstelle hast. Er weiß, wo du psychisch zerrüttet bist. Das weiß er doch alles. Also müssen wir nur noch hingehen, zu ihm zu fliehen und sagen, Herr, dann ist ja alles geregelt. Ein vollkommenes Opfer, ein vollkommener, darf ich den Satz mal sagen, Therapeut, das ist ein griechisches Wort für Heilung oder für jemand, der heilt. Dann letztendlich habe ich ja eine völlige Lösung, um aus diesem Elend, das der Teufel angerichtet hat, herauszukommen. Da kann ich ja hier glückselig leben auf dieser Erde, bis du kommst. Wisst ihr, jetzt versteht er vielleicht, warum der Jesus sagt, einer seiner Zentralaussagen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und sagt, sei Joch ist nicht schlimm. Was er tut, wird immer so sein, dass zu dem allem passt. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, möchte dir einfach danken, dass mitten in diesem Chaos, mitten in diesem Brodel der Völkermeer, wo der Teufel alles ins Elend treibt, dass da mitten drin du als der Fels der Ewigkeit stehst, der sein kostbares und teures Blut vergossen hat, dieses perfekte Opfer gegeben hat. Und dass du, obwohl wir in unserem Art, unserem Wesen, unsere alte Erfälligkeit oft noch Jahre behalten, dass du alles getan hast, dass sie ausgeschaltet werden. Ich danke dir für das vergossene Blut, für das gebrochene Leib. Danke dir für die Erkenntnis auch für die Heilige Schrift, dass deine Anweisungen so präzise sind, dass Mann und Frau genau weiß, was sie tun müssen und dass wir hier dir, dem Lamme, folgen können. Und sobald wir beginnen, dir zu folgen, gereinigt mit deinem Blut, immer kindlicher Glaube, das Opfer am Kreuz von Golgatha annehmen, das Hoffnung ist für uns, dass wir durchkommen, das Ziel strahlend und triumphierend erreichen. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der im Elend der Sünde steckt, dich noch nicht kennt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dafür danke ich dir. Und du bist auch bereit und bist bereit, auch den zu retten. So erbarme dich und ich danke dir dafür. Amen.